Norbert Büttner, abgestürzt. Norbert Büttner wurde 1962 in Großenbreitenbach geboren, vom Beruf Elektroinstallateur, jetzt wohnhaft in Berlin. Angestellter im öffentlichen Dienst, veröffentlicht Lyrik und Prosa in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien. Er ist Mitglied im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Sein im Geest Verlag erschienener Band Abgestürzt enthält 12 Erzählungen, von denen die meisten im Milieu der Arbeitswelt spielen. Begriffe wie Solidarität, Streik und Multikulturalität werden hier gelebt. Zum Glück gibt es noch Autoren wie Norbert Büttner, der diese Welt schildert, die in der Literatur ja in der Zwischenzeit völlig vergessen scheint. Auch sprachlich ein Erzählband, der fesselt. Einfache und schlichte Sprache mit eingebetteten Bildern, die den Leser nicht mehr loslassen. Nichts an diesem Band ist gekünstelt. Der analytische Blick des Autoren verdichtet die Wirklichkeit in Erzählungen, deren gesellschaftliche Brillanz von erstaunlicher Aktualität ist. Aus seinem Erzählband lese ich nun die Erzählung Unerwartete Begegnung. Der Frost sprang ihn im Treppenhaus wie ein heimtückisches Tier an. Er biss in seine Wangen, kniff in seine Ohren. Georg schauderte es bis auf die Haut. Er schlug die Türen heftiger als gewollt zu. Seine Schuhe klackten laut auf den Aluleisten der Treppenstufen. Auf dem Podest war ein kleines Fenster zerschlagen, ein eisiger Hauch zog herein. Auf den untersten Stufen lagen zerknülltes Papier, Reklamezettel und Werbezeitungen, die en grosse verteilt worden waren. Ein säuerlicher Geruch nach abgekochtem Suppenfleisch durchwebte die Luft. Die Portierswohnung, in die vor kurzem eine türkische Familie gezogen war, wurde vom Stampfen vieler eiliger Kinderfüße durchtobt. Fremde Musik hämmerte hinter der Wand. Als Georg an der Wohnungstür vorüberging, öffnete sie sich. Ein 10-jähriges Mädchen und ein kleiner Junge sprangen heraus. In ihrer Eile rannten sie Georg fast um. »Na, na«, brummte er. Der Junge stoppte und starrte ihn verdutzt an. Sein Blick verriet, dass er überlegte, was Georg gemeint haben könnte. Das Mädchen war schon an der Haustür. Es rief den Jungen zu sich. Ihr Blick war misstrauisch, als habe sie Angst um den Jungen. Durch den Spalt der Wohnungstür lugte ein Mann nach Georg. Er trat heraus, rief den Kindern auf Türkisch etwas zu. Sie sausten aus dem Haus. Der Mann sagte zu Georg, »Ach, entschuldigen Sie, aber es sind noch Kinder«, lächelte und hob verlegen die Schultern. Hinter ihm stand sein Sohn, schmal, aber einen guten Kopf größer als der Mann. Er musterte Georg fast abweisend. Mit einem Kopfnicken nahm Georg die Entschuldigung an. Die Haustür klemmte vom Frost. Georg zog heftig an ihr. Als sie aufging, kratzte sie leicht auf den Steinfliesen. Auf der Straße dunstiges Licht des späten Wintertags. Der Schnee auf dem Bürgersteig war zum Teil geschmolzen und nun zu Eis erstarrt, bedeckt mit einigen Handvoll Sand, den der Hauswart gestreut hatte. Schwarz die Skelette der Bäume, schwarz die Gestalten der Menschen, die zur Kaufhalle unterwegs waren oder nach Hause strebten. Im kahlen Geäst schaukelte eine einsame Krähe, die plötzlich ihren knarrenden Ruf ertönen ließ. Georg tastete sich auf dem Eis langsam voran. Es war so glatt, dass er alle Aufmerksamkeit auf den Weg richten musste. Nur nebenbei bemerkte er, wie hell erleuchtend und anheimelnd warm sich die Läden gaben. Der Bäcker, der Getränkefritze, der Zeitungsladen. Die Läden waren leer. Die Verkäufer lehnten gelangweilt an den Verkaufstresen, zupften an der Nase und gähnten verstohlen. Nur vor der Kaufhalle und um den türkischen Obststand gab es Gedränge. Über einer Tür strahlte ein blaues Schild mit dem Abbild eines bärtigen Mannes. Um seinen Kopf war das Wort Friseur aufgemalt. An der Ladenfront leuchtete noch prachtvoller die Bezeichnung Coiffeurac Denis. Als Georg eintrat, läutete eine Türschelle. Der Friseur, der sich um einen Kunden bemühte, wandte sich um. Es war ein dunkelhaariger, untersetzter Mann, der ihn überaus freundlich angrinste. Die überraschende Wärme im Geschäft verschlug Georg fast den Atem. Er pustete laut durch die Nase. »Ist hier frei?« fragte er. Der Friseur legte Kamm und Schere beiseite und half Georg, seinen Mantel auszuziehen, mit dem er in den hinteren Räumen verschwand. Georg, der besorgt protestieren wollte, sah ihn dort den Mantel aufhängen. Auf eine entsprechende Aufforderung hin setzte sich Georg auf einen lederüberzogenen Lehnstuhl. Der Friseur brachte ihm auf einer Untertasse ein henkelloses Glas Tee. Georg war so überrascht, dass er es annahm. Er hielt die Untertasse in der linken Hand, rührte mit einem Löffelchen im Tee, in dem wie dünne Fädchen winzige Teeblätter schwammen. Nach bedächtigen Blasen probierte er vorsichtig mit gespitzten Lippen. Der Tee war heiß, bitter und, wie er nach einigen Augenblicken bemerkte, sehr stark. Zwei Zuckerstückchen lagen neben dem Glas. Georg entsann sich, was er über das Teetrinken bei den Türken gelesen hatte. Er nahm ein Stück Zucker in den Mund, drückte es mit der Zunge fest an den Gaumen und schlürfte behutsam einen Schluck. Einen Augenblick spürte er fast schmerzhaft die Hitze des Tees, dann aber, als der Kristallzucker sie aufgesogen hatte, schmeckte es süß und aromatisch. Er nahm erneut einen winzigen Schluck. Plötzlich wurde ihm so warm, dass er schwitzte. Als die Tür aufgerissen wurde, erschrak er. Beinahe hätte er den Rest des Tees verschüttet. Zwei junge Männer kamen lachend herein. Der Friseur hielt im Schneiden inne. Sie gaben ihm die Hand und küssten ihn geräuschvoll auf die Wange. Dann setzten sie sich an ein Tischchen in der Ecke, steckten sich Zigaretten an und begannen lautstark ein Schwätzchen mit dem Friseur. Der Friseur umschritt derweil seinen Kunden, dessen Kopf wie eine schwarze Beere aus einem blauen Tuch hervorsah, das ihn der Friseur fest gewickelt hatte. Die Schere klapperte hungrig in seiner Hand. Er kämmte das glänzende schwarze Haar des Kunden, hob ein Strähnchen hoch, flink sprang seine vor und schnipp, schnapp, biss die Schere zu. Auf den milchblauen Fliesen ringelten sich die abgetrennten Haarsträhnen. Flinker noch als seine Hand war das Mundwerk des Friseurs. Immer wieder hielt er im Schneiden inne, rief den beiden jungen Männern etwas zu, fuchtelte dabei mit der Schere und dem Kamm herum. Selbst beim Schneiden redete er unentwegt weiter. Mittendrin fragte er plötzlich den Kunden, ob er mit seiner Arbeit zufrieden sei. Der Kunde, der auf seinem Stuhl etwas geschlummert hatte, fuhr erschrocken auf, reckte sich, blickte in den Spiegel, drehte und wendete den Kopf und gab einen zufriedenen Laut von sich. Der Friseur pinselte eilfertig seinen Nacken ab, zerstäubte ein schweres, süßliches Haarwasser über seinen Kopf und band ihm das blaue Tuch ab. Georg stellte das leere Teeglas auf den Stuhl neben sich. Wortlos bedeutete ihm der Friseur, vor dem Spiegel Platz zu nehmen. Während er an der Kasse den Kunden abrechnete, setzte Georg sich bequem zurecht. Im Spiegel erblickte er sein zerknittertes, unrasiertes Gesicht. Einige fettig glänzende Haarsträhnen fielen ihm über die Stirn. Der Friseur legte ihm ein blaues Tuch um. Den Hals umwickelte er mit einer weißen Papierbinde. Er kämmte ihn, fragte ihn, wie er schneiden sollte. »Den Scheitel links«, sagte Georg, »und im Nacken Fasson und über der Stirn die Haare bitte etwas länger lassen und keine Koteletten, bitte.« Bedrohlich näherte sich das Geräusch hungriger Scherenflügel seinen Ohren. Stapp, stapp, schien sie sich in sein Fleisch zu schlagen, aber dann senkte sie sich schnell und geschickt in sein Haar, das von einem Kamm hochgehoben wurde. Obwohl Schere und Kamm rasch seinen Kopf umwanderten, mal im Nacken und gleich darauf über seiner Stirn zu hören waren, spürte Georg ihre Arbeit kaum. Sie wurden so leicht geführt, dass sie sein Haar fast nicht zu berühren schienen. Nur an den braunen Locken, die beiderseits von seinen Schultern aufs blaue Tuch fielen, sah er, wie schnell sie vorankamen. Der Friseur berührte Georg am Arm und bedeutete ihm, sich übers Waschbecken zu beugen. Er legte ihm ein flauschiges Handtuch über den Nacken. Das Wasser rauschte leise wie ein Bächlein ins Becken. Der Friseur prüfte die Temperatur, führte dann den Strahl auf Georgs Kopf. Dieser schloss seine Augen. Das warme Wasser überschwemmte seinen Kopf, floss an die Seite und über die Stirn ab. Er teilte sich über die Nase in zwei Ströme und stürzte am Mund vorbei ins Becken. Kräftige Hände durchfuhren sein Haar, kneteten seine Haut. Der Friseur verrieb eine Lotion in seinen Haaren und wieder überspülte das Wasser Georgs Kopf, strömte jetzt auch über seine geschlossenen Augen. Es war ein angenehmes, warmes Gefühl. Er duselte fast ein und zuckte leicht zusammen, als die linken flinken Finger behutsam, aber gründlich seine Ohren auswischten. Der Friseur stellte das Wasser ab und richtete Georg wieder auf. Fast wie eine zärtliche Geste fühlten sich die starken Hände des Friseurs an, die sein Haar mit dem Handtuch rubbelten und leichthin über Augen und Ohren fuhren. Georg wagte einen Blick, aber er schloss die Augen gleich wieder, denn das bedrohliche Paar kam und Schere tanzte erneut vor seiner Stirn. Das helle Klappern der Scherenbeine und der satte Ton wie eine Sense im Gras, als sie sich ins hohe Haar senkten. Es kitzelte etwas, als die Haare über Stirn, Augen und Nasen herabfielen. Das Scherenschnappen verstummte. Der Friseur zog einen Scheitel nach, nahm dann eine andere kleine Schere. Achtsam schnitt er an den Koteletten herum. Die Männer am Tisch waren eine Zeit lang verstummt. Sie blickten zu Georg, sagten etwas, was er nicht verstand. Der Friseur lachte leise. Seine Antwort erheiterte wieder die Männer. Misstrauisch äugte Georg in den Spiegel, wo er die Männer gut sehen konnte. Aber sie schienen nicht mit ihm ihre Spötteleien zu meinen. Der Friseur riss ihm die Papierhalsbinde ab, griff ein Rasiermesser, befeuchtete seine Finger, rieb damit etwas Wasser in Georgs Nacken. Mit dumpfem Laut schabte das Messer über seine Haut. Nach zwei, drei Strichen wischte es der Friseur an der Hand ab und befeuchtete erneut Georgs Nacken. Er zog seine Ohrmuscheln etwas vor und kratzte hinter diesen die Stoppeln ab. Mit einem großen Handföhn, dessen warme Luft Georgs Schopf durchwühlte, trocknete er zum Abschluss Georgs Haare. »Gut«, sagte der Friseur und drehte einen Handspiegel hinter seinem Kopf. Als Georg nickte, griff er zum Zerstäuber und auch auf ihn senkte sich die schwere Wolke des Haarfestigers. Dann löste er das Tuch. Georg wollte sich erheben, aber der Friseur drückte ihn nieder, er massierte ihm rasch und geschickt seinen Nacken. »Sie sind zufrieden«, fragte er lächelnd. Verwirrt sagte Georg, »Ja.« Die Klasse klingelte und rasselte, als der Friseur den Preis eintippte und das Kundenregal betätigte. »Auf Wiedersehen«, sagte Georg und der Tür immer noch verwirrt, »schöne Weihnachten.« Die Männer erwiderten gelassen den Gruß. Draußen war es dunkel geworden. Das Eis glitzerte im Straßenlicht, ein bläulicher Schatten umschwebte die Laternen. Der Bürgersteig war jetzt dick mit Asche und Sand bestreut. Die Geschäfte hatten geschlossen, aber ihre Schaufenster warfen immer noch warmes Licht auf die Straße. Georg schloss die Haustür auf. Nach dem Frost draußen schien es im Flur fast warm. Er ging an den Briefkästen vorbei, sah nur aus Gewohnheit in seinen hinein. Irgendjemand hatte einen Aufkleber angebracht. »Deutschland und Deutschen«, schrie es ihm in eckigen, schwarzen Buchstaben entgegen. Auch die anderen Briefkästen mit deutschen Namen waren mit den Aufklebern versehen. Hinter der Wand der Portierswohnung stampfte wieder lautes Kindergeschrei. Mädchen kreichten und ein Junge schrie laut nach seinem Papa. »So ein Blödsinn«, sagte Georg und kratzte den Aufkleber an seinem Briefkasten wütend ab. Nachdem er gehorcht hatte, ob niemand kam, der ihn sehen würde und denken könnte, er hätte sie angebracht, entfernte er die Aufkleber auch von den anderen Briefkästen.